Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Eine Pressemitteilung der Georg-August-Universität Göttingen vom 14. Februar des Jahres trug die Überschrift:
Wollen sich Menschen zu gesunder Ernährung anhalten lassen?
Und berichtet wird in ihr über die Einflussnahme des sogenannten Nudging auf die Ernährung des Menschen. Was ist aber Nudging? Es handelt sich um ein Instrument, das sowohl Unternehmen als auch die Politik einsetzt, um Menschen mehr oder weniger subtil zu bestimmten Entscheidungen anzuhalten, zu bewegen, sagen wir vielleicht sogar zu verleiten. Tatsächlich hat es so etwas natürlich immer schon gegeben, sei es durch die Eltern ihren Kindern gegenüber.
Komm, wir gehen schwimmen und danach gibt's ein Eis.
Aber auch durch Politiker.
Wenn du uns wählst, gibt es keine Steuererhöhungen.
Und die Wirtschaft.
Warum in die Luft gehen? Greife lieber zu HB.
Das sind alles Mechanismen, mit denen ohne die gerade im Moment so viel kritisierten Verbote, und man sollte vielleicht dazu sagen auch Gebote, ein Verhalten des Menschen erreicht werden soll. Dieser Begriff des Nudging ist wissenschaftlich erstmals beschrieben worden durch zwei amerikanische Forscher. Den Juristen Cass Sunstein und den Wirtschaftswissenschaftler Richard Thaler. Dieser hat 2017 den Nobelpreis für Ökonomie erhalten, und zwar für seine Verdienste, die Verhaltensökonomie zu einem Gebiet der Wirtschaftswissenschaft zu machen. Anders gesagt, hat er die menschliche Psychologie in die Ökonomie einbezogen, damit aber natürlich auch die Irrationalität. Das wiederum hat den klassischen Wirtschaftswissenschaftlern ein Basiselement ihres Denkens weggenommen, den Homo economicus, also den Menschen, der immer nur nach ökonomischen Kriterien entscheidet. Das Nobelpreiskomitee hat damals gesagt, Thaler hat die Ökonomie menschlicher gemacht. Damit hat er den libertären Paternalismus beschrieben. Die Grundannahme ist, Menschen verhalten sich nicht rational und unbeeinflusst. Oft sogar schaden sie sich selbst, sogar mit ihren eigenen Lebensentscheidungen. Durch gezieltes Anstupsen, sogenannte Nudges, sollen die Menschen in ihren Entscheidungen zum Positiven beeinflusst werden. Etwa einer gesünderen oder umweltbewussteren Lebensweise. Allerdings geht es Thaler nicht um Zwang, wie das etwa durch entsprechende Gesetze der Fall wäre. Stattdessen sollen die Menschen nur angestupst werden und ihre Entscheidungsfreiheit im Grundsatz behalten. Aber kommen wir zurück zu den Forschungen der Universität Göttingen, die gemeinsam mit der Universität Bonn durchgeführt worden sind. Dort ist für die Ernährung gefragt worden, welche dieser Stupse, dieser Nudges, besonders wirksam sind. In einer Online-Umfrage beurteilten 451 erwachsene Personen 5 Nudging-Szenarien. Jedes Szenario gab es in 2 Varianten, die in einem Aspekt unterschiedlich gestaltet waren. Menschen können zum Beispiel zu einer bestimmten Wahl geführt werden, indem diese als Standard gesetzt wird. Das ist der Fall, wenn sich Gäste bei einem Buffet die Butter nicht einfach nehmen können, sondern sie eine Serviceperson darum bitten müssen, ihnen Butter auszuhändigen. Die Befragten sollten zunächst ihr typisches Verhalten in der jeweiligen Situation angeben, etwa ob sie bei einem Buffet normalerweise Butter essen würden. Dann beantworteten sie zu jeder Situation eine Reihe von Fragen, unter anderem, wie stark das eingesetzte Nudging nach ihrem Empfinden in ihre Wahlfreiheit eingreift, wie akzeptabel dieser Eingriff ist und wie wirksam er ihrer Meinung nach ist. Die Forschenden entdeckten, dass manche Varianten von Nudging-Szenarien vielversprechender sind als andere. So ist die Akzeptanz größer, je weniger aufwendig es erscheint, sich gegen die vorgeschlagene Option zu entscheiden. Das trifft zum Beispiel zu, wenn Menschen vegetarische Gerichte auf den ersten und Fleischgerichte auf den hinteren Seiten einer Speisekarte finden. Im Vergleich dazu, dass sie nur eine vegetarische Speisekarte erhalten und das Angebot an Fleischgerichten aktiv anfragen müssen. Zudem wird Nudging besser akzeptiert, wenn es transparent ist. So zeigten sich die Teilnehmenden der Studie offener dafür, wenn sie beim Online-Einkauf zunächst gefragt werden, ob sie einen vorgefüllten, klimafreundlicheren Warenkorb erhalten möchten, als wenn dieser standardmäßig eingesetzt wird. Allgemein lässt sich sagen, der wichtigste Faktor für die Ablehnung von Nudging ist dessen Eingriff in die Wahlfreiheit. Mit der erwarteten Wirksamkeit steigt die Akzeptanz.
Für die Entwicklung politisch tragfähiger, ethischer und effektiver Nudging-Interventionen ist es wichtig, die öffentliche Akzeptanz und ihre Triebkräfte zu verstehen,
erklärt Simon Wahnschaft von der Forschungsgruppe Sustainable Food Systems der Universität Göttingen.
Wir waren überrascht, dass die Akzeptanz unserer Teilnehmenden wenig von ihren persönlichen Präferenzen und dem Einfluss einer Intervention auf ihr eigenes Verhalten abhing. Wie sich zeigte, sind beim Nudging Wahlfreiheit und Wirksamkeit die Schlüssel zum Erfolg.
Mit den gewonnenen Erkenntnissen ebnet die Studie den Weg für Untersuchungen dazu, wie Sweet Spots beim Nudging gefunden werden können, also Anstöße, die wirksam sind und gleichzeitig auf breite Akzeptanz stoßen.
Eine Kooperation führender Forscher der Ökonomie und aus der Food System Economics Commission, EFSEC, hat in einer Mitteilung die Ergebnisse der bisher umfassendsten Studie zur Ökonomie von Agrar- und Ernährungssystemen dargestellt, dass eine umfassende Transformation dieser Systeme weltweit zu sozioökonomischen Gewinnen in Höhe von 5 bis 10 Billionen US-Dollar führen würde. Im Moment, so hat diese Gruppe dargestellt, zerstören diese Systeme mehr Wertschöpfung, als sie hervorbringen. Eine Überarbeitung der politischen Rahmenbedingungen für die Ernährungssysteme sei daher dringend erforderlich und die dafür erforderlichen Kosten sei viel geringer als der daraus erwachsende Nutzen. Wer hat dabei mitgewirkt? Die Food System Economics Commission, EFSEC, ist eine unabhängige akademische Kommission, die politische und wirtschaftliche Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger mit Instrumenten und Fakten ausstatten soll, um die Ernährungs- und Landnutzungssysteme zu verändern. Sie bringt führende Expertinnen und Experten aus den Bereichen Klimawandel, Gesundheit, Ernährung, Landwirtschaft und natürliche Ressourcen zusammen und umfasst Organisationen wie das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die Weltgesundheitsorganisation, die Weltbank, die London School of Economics, das World Resources Institute Africa und viele andere. Was haben die Forscher da miteinander verglichen? Nun, der Bericht fußt auf einer umfassenden Modellierung der Auswirkungen von zwei möglichen Zukunftsszenarien für das globale Ernährungssystem, unseren derzeitigen Pfad der aktuellen Trends und dem Pfad der Transformation des Ernährungssystems. Für den Pfad aktuelle Trends skizziert der Bericht, was bis 2050 passieren würde, selbst wenn die politischen Entscheidungsträger alle derzeitigen Verpflichtungen einhalten. Die Ernährungsunsicherheit wird in einigen Teilen der Welt immer noch dazu führen, dass 640 Millionen Menschen, darunter 121 Millionen Kinder, unterernährt sind, während die Fettleibigkeit weltweit um 70% zunehmen wird. Die Ernährungssysteme werden weiterhin für ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sein und so auch bis zum Ende des Jahrhunderts zu einer Erwärmung von 2,7 Grad im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten betragen. Zudem wird die Nahrungsmittelproduktion zunehmend anfällig für den Klimawandel, da auch die Wahrscheinlichkeit von Extremereignissen drastisch zunehmen wird. Der EFSEC-Bericht stellt zugleich fest, dass das Ernährungssystem stattdessen einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leisten und Lösungen für Gesundheits- und Klimaprobleme vorantreiben könnte. Auf dem Pfad zur Transformation des Ernährungssystems zeigte die Ökonominnen und Ökonomen, dass bis 2050 bessere Strategien und Maßnahmen dazu führen könnten, Unterernährung zu überwinden und insgesamt 174 Millionen Menschen vor einem vorzeitigen Tod durch ernährungsbedingte chronische Krankheiten zu bewahren. Die Ernährungssysteme könnten bis 2040 zu Netto-Kohlenstoffsenken werden und so dazu beitragen, die globale Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf unter 1,5 Grad zu begrenzen, zusätzlich 1,4 Milliarden Hektar Land zu schützen, die Stickstoffüberschüsse aus der Landwirtschaft fast zu halbieren und den Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten. Darüber hinaus könnten 400 Millionen Beschäftigte in der Landwirtschaft auf der ganzen Welt ein ausreichendes Einkommen erzielen.
Die Kosten für diese Transformation, schätzungsweise 0,2 bis 0,4 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung pro Jahr, sind gering im Vergleich zu den Vorteilen, die sich daraus ergeben würden und die wirtschaftlich mehrere Billionen Dollar pro Jahr ausmachen. Ernährungssysteme haben ein einzigartiges Potenzial, um globale Klima-, Umwelt- und Gesundheitsprobleme gleichzeitig anzugehen und damit Hunderten von Millionen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen.
Sagt Hermann Lotze-Kampen, EFSEC-Kommissionsmitglied und Leiter der Forschungsabteilung Klimaresilienz am PIK.
Anstatt unsere Zukunft mit einer Hypothek zu belasten und steigende Kosten anzuhäufen, die zu hohen versteckten Gesundheits- und Umweltkosten führen, sollten sich die politischen Entscheidungsträger der Herausforderung der Agrar- und Ernährungswende stellen. Jetzt müssen Veränderungen vorgenommen werden, die kurz- und langfristig weltweit enorme Vorteile bringen werden,
sagt Ottmar Edenhofer, PIK-Direktor und EFSEC-Co-Vorsitzender.
Dieser Bericht sollte die dringend benötigte Diskussion zwischen den wichtigsten Interessengruppen darüber anstoßen, wie wir diese Vorteile nutzen können, ohne jemanden zurückzulassen,
erklärte er abschließend.
Die Kosten, die dadurch entstehen, dass wir das schlecht funktionierende Ernährungssystem nicht aktiv umgestalten, werden die Schätzungen dieses Berichts vermutlich noch übersteigen, da sich die Welt weiterhin auf einem extrem gefährlichen Kurs befindet. Wir werden wahrscheinlich nicht nur die 1,5 Grad Celsius Grenze überschreiten, sondern auch mit einer jahrzehntelangen Überschreitung konfrontiert sein,
erklärt Johann Rückström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, PIK und EFSEC-Initiator.
Der einzige Weg, um dann wieder auf 1,5 Grad Celsius zu kommen, ist der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, die Bewahrung der Natur und die Umwandlung der Agrar- und Ernährungssysteme von einer Quelle für Treibhausgase hin zu einer Senke. Damit hängt die Zukunft der Menschheit auf der Erde von diesem globalen Ernährungssystem ab,
fügt er hinzu.
Eine der für die Ernährung oft gestellten Fragen richtet sich darauf, ob die Lebensmittel, vor denen wir im Laden stehen oder die wir zu Hause im Kühlschrank haben, noch frisch sind und wie lange sie es wohl noch sind.
Ist die Suppe vom Wochenende noch gut? Wie steht's um den Schinken mit dem abgelaufenen Haltbarkeitsdatum? Und die Himbeeren, verschimmelt oder noch okay? Solche Fragen stellen sich millionenfach in Küchen rund um den Globus. Um das Risiko unguter Folgen zu umgehen, wandern tonnenweise Lebensmittel vorsorglich in den Müll. Ebenso ist es in Supermärkten. Auch hier werden etwa Obst und Gemüse in gewaltigen Mengen entsorgt. Könnte man nur Expertenrat einholen und die Lebensmittel vor Ort schnell daraufhin prüfen lassen, wie lange sie tatsächlich noch genießbar sind?
Nicht machbar, sollte man meinen, aber tatsächlich arbeitet ein europaweites Team daran, genau so etwas möglich zu machen. In diesem Team arbeiten zusammen von deutscher Seite die Universität des Saarlandes, das Unternehmen Bosch SensorTech GmbH sowie die Saarbrücker 3S GmbH. Aus Italien sind beteiligt die Universität Padua und das Unternehmen Ciermax SPA, aus Spanien die Universität Zaragoza sowie die Firma BSH Electrodomesticos España. In Belgien die Universität Leuven, das Flemish Institute for Technological Research VITO sowie das Unternehmen Gallo. Und das Projekt trägt den Namen Serenade, eine Abkürzung für Sensors and Eco-Friendly Food-Grade Materials for a Sustainable and Smart Food Storage and Quality Monitoring. Das kann man sich natürlich nicht merken, aber über das Internet ist das Projekt zu finden unter der Bezeichnung https://serenade-projekt.eu. Die Forschung wird von der EU in Höhe von insgesamt 1,8 Millionen Euro gefördert im Rahmen des Horizon-Programms Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks. Die Saarbrücker Forscherinnen und Forscher im Projekt sind Professor Andreas Schütze und Dr. Christian Buhr und ihre Aufgabe ist das Gassensorsystem und die dazugehörende künstliche Intelligenz. Sie sind Spezialisten, wenn es darum geht, der Technik einen äußerst feinen Geruchssinn zu verleihen und ihr beizubringen, aus dem Erschnupperten Schlussfolgerungen zu ziehen. Schon seit längerem forschen sie daran, Reife und Verderb mit intelligenten Sensorsystemen zu erkennen. Denn wir wissen es alle, altern Nahrungsmittel verändern sie bekanntermaßen neben Aussehen und Geschmack vor allem ihren Geruch. Nicht umsonst riechen wir instinktiv an Essen, dem wir nicht trauen. Riecht etwas süßlich oder gar erdig, vergeht der Appetit schnell. Der Geruch hängt mit dem Werk von Mikroorganismen wie Bakterien, Hefen oder Schimmelpilzen zusammen, die organischen Substanzen zersetzen und abbauen. Es fault und gärt, wird sauer oder ranzig. All dies bleibt für die Umgebung nicht folgenlos. Flüchtige Moleküle geraten in die Luft, wie Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Ethen oder Essigsäure, am Anfang vereinzelt, im Verlauf immer mehr. Menschliche Nasen können dies dank Millionen von Riechzellen wittern. Wenn solche Geruchsmoleküle sich an ihnen anlagern, senden die Riechzellen diese Information zum Gehirn, damit es beginnt zu deuten, was es hiermit auf sich hat. Und genau diese menschliche Fähigkeit bietet die Grundlage für das Projekt. Es werden nur keine menschlichen Nasen eingesetzt, sondern künstliche Sinnesorgane, die aus einem ganzen Universum an nebensächlichen Luftmolekülen und Gasteilchen diejenigen herausfischen, auf die es ankommt. Sie sind dabei auch empfindlicher als die menschliche Nase.
Unsere Sensoren erfassen auch Komponenten wie Ethen oder Kohlenstoffdioxid, die Menschen nicht riechen können,
erklärt Andreas Schütze. Das Sensorsystem bestimmt, worum es sich bei den Molekülen handelt und in welcher Konzentration. Dafür sammeln die Sensoren über einen bestimmten Zeitraum die Moleküle und messen anschließend deren Menge.
Zum Einsatz kommen hierfür Halbleitergassensoren auf Metalloxidbasis, die Industriepartner im Projekt auch weiterentwickeln. Wir erarbeiten auf dieser Basis das Sensorsystem. Im Laufe zahlreicher Forschungsprojekte haben wir die Systeme und ihre Signalauswertung immer weiter verfeinert,
erläutert Professor Schütze. Damit wird es möglich, den Verlauf des Verderbs kenntlich zu machen. Von den ersten Anzeichen noch unproblematischer Reifeprozesse der Früchte selbst bis zu dem Punkt, an dem die Zusammensetzung der gesammelten Teilchen signalisiert, dass man das Lebensmittel nicht mehr essen sollte.
Wir messen nicht einfach nur eine Konzentration der einzelnen Substanzen, sondern vielmehr ihr Konzentrationsverhältnis in der Luft. Das macht einen großen Unterschied, denn damit funktionieren die Messgeräte unabhängig von der Menge der Geruchsmoleküle. Auch bei größerem Abstand zum Obst und Gemüse messen sie dadurch zuverlässig,
erklärt Andreas Schütze. Bestandteile dieses Konzepts sind ein intelligenter Vorratsbehälter, der seinen Inhalt kontrolliert, und ein Messgerät für Supermärkte.
Allein dadurch, dass es über die Kisten gehalten wird, soll es genau angeben, wie lange unverpacktes Obst und Gemüse noch frisch sind,
erklärt der Messtechniker Professor Andreas Schütze von der Universität des Saarlandes.
Gerüche hinterlassen in der Luft eine Art persönlichen Fingerabdruck, der sich aus verschiedenen Konzentrationen verschiedener Stoffe zusammensetzt.
Sagt Christian Buhr.
An den individuellen Geruchsabdrücken, sogenannten Smellprints, wollen wir den jeweiligen Zustand der Lebensmittel ablesen. Hierfür ordnen wir die einzelnen Smellprints den verschiedenen Zuständen zu.
Ergänzt der Ingenieurwissenschaftler. Die Forscherinnen und Forscher bringen der Technik auf diese Weise bei, den Zustand der Lebensmittel zu bewerten und ihren Verfall mittels künstlicher Intelligenz vorherzusagen. Ein technisches Gehirn wertet dabei alles aus, ordnet das von den Sensoren Erschnupperte ein, zieht passende Schlussfolgerungen und veranlasst entsprechende Aktionen. Also zum Beispiel die Information noch 5 Tage frisch auf einem Display anzuzeigen.
Hierzu kombinieren wir die Mikrosensoren mit Mikroelektronik und analytischen Komponenten wie Methoden des maschinellen Lernens.
Erläutert Christian Buhr. Die Forschungspartner arbeiten gemeinsam an den verschiedenen Gewerken, die notwendig sind, damit am Ende des Projekts Vorratsbehälter und Messgeräte serienreif sind.
Das reicht von der Bewertung des Lebensmittelverfalls und seiner Vorhersage mit künstlicher Intelligenz über Design und Installation neuartiger, miniaturisierter Gaschromatographen, die der Sensortechnik vorgeschaltet werden, um die Luftgemische aufzutrennen, bis hin zu den verwendeten alltagstauglichen Materialien.
Schildert Christian Buhr. Hieran arbeiten gezielt auch Nachwuchsforscherinnen und Forscher mit.
Die Aufgabenstellung ist international und fachübergreifend. Ideal für interessante Doktorarbeiten. Wir bilden im Netzwerk Doktorandinnen und Doktoranden an der zukunftsträchtigen Schnittstelle von Lebensmitteln, Sensoren, Werkstofftechnologien aus, die teils an der Universität und teils in der Industriepraxis forschen.
Erklärt Professor Andreas Schütze. Ernährungstipps und Informationen über Klimawirkungen beeinflussen Fleischkonsum kaum.
So ist eine Mitteilung über Forschungsergebnisse des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung überschrieben. Demnach führen die Informationen zum Fleischkonsum weder kurzfristig zu weniger Fleischkonsum, noch stärken sie die Absicht, den Fleischverzehr zu verringern. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Verhaltensänderungen schwerfallen, zumindest bei Essgewohnheiten und wenn diese auch noch innerhalb kurzer Zeit geändert werden sollen. Für die Studie wurde die Wirkung zufällig zugesandter Informationen auf die Reduktion des Fleischkonsums untersucht. Diese waren eine Panelerhebung unter rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Jahr 2022 eingebettet, die im Rahmen des von dem E.ON Stiftung geförderten Projekts Sozialökonomisches Panel, Fortführung und Weiterentwicklung durchgeführt wurde. Das Autorenteam weist darauf hin, dass die Stichprobe der Studie nicht repräsentativ ist, da tendenziell eher an Ernährung interessierte Personen an der Studie teilgenommen haben. Informationsinterventionen bestanden aus 3 Newslettern. Die Kontrollgruppe erhielt hingegen keine Newsletter. Die 3 Newsletter für die erste Interventionsgruppe enthielten Informationen zu den Umweltauswirkungen von Fleisch, die 3 Newsletter für die zweite Interventionsgruppe Ernährungstipps und Rezepte zur Reduktion des Fleischkonsums. Die 3 Newsletter für die dritte Interventionsgruppe bestanden aus einer Kombination aus beidem. Vor und nach den Interventionen wurden die Probanden zu ihrem Fleischkonsum befragt, sowie die Absicht, dessen zu reduzieren. Die zumindest kurzfristig mangelnde Effektivität der Informationsintervention hat die Forscher überrascht. Womöglich könnten Änderungen im Essverhalten aber zukünftig auftreten, da die Umstellung von Essgewohnheiten gewöhnlich einige Zeit beansprucht.
Unsere empirischen Ergebnisse deuten darauf hin, dass Informationskampagnen zu klimarelevanten Essgewohnheiten oder Ernährungstipps Konsumentinnen und Konsumenten kaum zu Verhaltensänderungen bewegen.
sagt RWI-Umweltökonom Manuel Frondell.
Trotz der relativ starken Auswirkungen des Fleischkonsums auf das Klima reduzieren sie ihren Konsum kaum. Sie verringern nicht einmal die Absicht, den Fleischkonsum einzuschränken. Damit gibt die Studie Hinweise auf potenzielle Grenzen verhaltensökonomischer Maßnahmen in Lebensbereichen, die durch starke Gewohnheiten geprägt sind.
So Frondell. Bessere Chancen, einen Anreiz zu messbaren Verhaltensveränderungen oder klimaschonenden Innovationen zu geben, haben seiner Einschätzung nach Preissignale, wie beispielsweise durch die CO2-Bepreisung als Leitinstrument der Klimapolitik.
Aber es muss ja wohl eine Veränderung der Ernährung des Menschen in der Zeit immer geben, was nicht zuletzt natürlich an dem verfügbaren Nahrungsangebot orientiert ist. Spektrum der Wissenschaft berichtete am 30.04. über Speere, Treibjagden und große Stücke Fleisch. Das ist das klassische Bild der menschlichen Ernährung am Ende der letzten Vereisungsperiode vor den Anfängen der Landwirtschaft. Doch weltweit deuten immer mehr Indizien darauf hin, dass das so nicht stimmt. Schon bevor sie die ersten Getreidesorten und stärkehaltigen Wurzeln gezielt anpflanzten und zu züchten begannen, aßen Menschen anscheinend überwiegend pflanzliche Nahrung. Die neuesten Indizien dafür entdeckten nun Fachleute um Zineb Mauptahi vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in 15.000 Jahre alten Gräbern in Marokko. Wie das Team in der Fachzeitschrift Nature Ecology and Evolution berichtet, zeigen Isotopenanalysen von Zähnen und Knochen, dass mediterrane Pflanzen einen großen Anteil der Ernährung ausmachten. Tatsächlich aßen demnach bereits Kleinkinder Pflanzennahrung. Die menschlichen Überreste stammen aus dem Friedhof von Taforalt, einem weit über 1000 Jahre lang genutzten Bestattungsort der ibero-maurusischen Kultur. Diese eiszeitliche Population von Jägern und Sammlern tauchte vor rund 25.000 Jahren dort auf und existierte bis vor etwa 10.000 Jahren. Unter den sehr trockenen Bedingungen von Taforalt haben sich neben Skeletten auch Nahrungsreste erhalten, vor allem die Knochen lokaler Schafe. Das hatte zusammen mit weiteren Analysen auf eine sehr fleischlastige Ernährung hingedeutet. Das Problem dabei ist, dass sich Reste geschlachteter Tiere wesentlich besser erhalten als pflanzliche Nahrung. Um die dadurch bedingte Verfälschung der Ergebnisse auszuschließen, untersucht das Forschungsteam, wie die Isotope von Zink, Strontium, Stickstoff, Kohlenstoff und Schwefel in Knochen und Zähnen verteilt sind. Die Werte für die Isotope des Zinks liegen demnach nah bei den Pflanzenfressern der Region und ähneln jenen moderner Menschen, die viel Getreide und wenig Fleisch essen. Auch die Stickstoffisotope im Kollagen der Knochen stützen diese Schlussfolgerung. Daneben zeigen Daten eines Kleinkindes, dass seine Ernährung wohl schon im Alter von einigen Monaten von Muttermilch auf feste Nahrung wechselte. Das ist deutlich früher als in modernen Wildbeuterkulturen. Allerdings waren die Menschen von Taforalt keineswegs Vegetarier. Lokale Wildtiere kamen bei ihnen ebenfalls regelmäßig auf den Tisch. Man lebte anscheinend ganz gut im eiszeitlichen Nordafrika. Nur kann man aufgrund dieser Forschungsergebnisse nun nicht mehr ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass es natürlich sei, viel Fleisch zu essen.